Sind manche Persönlichkeitstypen erfolgreicher beim Anlegen? Diese Frage, die drängt sich immer wieder auf.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Wir beschäftigen uns auch mit den unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen, mit den Grundmotivationen, nicht nur von Anlegern, von Kunden, sondern gerade in der Managemententwicklung mit unseren Klienten. Und natürlich kommt da bei Entscheidungen im Kapitalmarkt immer wieder auch die Persönlichkeitsfrage auf. Und dazu sind aktuelle Studien mir in die Hand gefallen und deswegen beleuchte ich heute diese Überlegungen in meinem Podcast. Ich gebe zu, beim Vorbereiten war so eine Headline in der Hand, aber ich wollte das nicht als Titel nehmen, weil ich nicht weiß, wie die Filtersysteme von Google und von anderen Social-Media-Systemen damit umgehen. Wenn ich also die Frage stelle, sind Arschlöcher erfolgreicher beim Anlegen? Und da beginnt schon das Problem, die Idee ist gekommen über Umwege von einem Manager von UBS, ein Vermögensverwalter, Joachim Clement, der über seine Seite Clement on Investing immer wieder interessante Gedanken in die Welt schickt. Und warum mir seine Seite gefällt und seine Ideen, weil es sehr ähnlich ist, wie ich die Kapitalmarktthemen angreife. Hier geht es nicht darum, konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, um eine bestimmte Position zu kaufen oder zu verkaufen, sondern es geht darum, unterschiedliche Aspekte zu beleuchten, auch Zusammenhänge besser zu erkennen, zu sehen, was wirkt wie ungefähr zusammen. Und bevor wir das beleuchten, ist die Frage, was ist eigentlich ein Arsch? Und wie definiert sich jetzt nicht körperlich, sondern als Person? Und das, die Definition ist wahrscheinlich am nächsten für die meisten beim Egoisten. Und Egoisten sind meist Personen, die unfreundlich sind, die immer noch an sich denken, von den Leuten erwarten, dass sich andere ändern, bevor sie überhaupt mal ein Lächeln loslassen. Und man könnte das jetzt weiter zerlegen, indem jeder seine Meinung zu diesem bestimmten Menschentypen äußert und sich durchdenkt, aber es ist zum Glück auch eine Studie mir in die Hand gefallen, weil Studien deutlich näher bei den Fakten sind. Und es ist tatsächlich untersucht worden, wie verhalten sich bestimmte Menschentypen. Und deswegen versuche ich also das auch hier eher auf Fakten aufzubauen. Neben Egoisten tauchen so Begriffe auf bei bestimmten Menschentypen wie eben Narzissten, die sich selber unglaublich toll finden und deswegen auch sehr viel dafür tun, um sich immer wieder zu bestätigen. Da tauchen dann eben zusätzliche Begriffe auf wie rücksichtslos gegenüber anderen, selbstsüchtig, arrogant. Wahrscheinlich hat jeder jetzt ein bestimmtes Bild oder vielleicht sogar Personen im persönlichen Umfeld als Bild im Kopf. Auch das althergebrachte Bild der Börsianer kommt aus manchen Eigenschaften. Früher war an der Börse tätig zu sein tatsächlich eher eine kleine Gruppe, eine elitäre kleine Gruppe, wenn man so nennen will. Heute ist es ja mittlerweile die breite Masse, die an der Börse ist. Aber aus der Vergangenheit sind noch sehr viele Eindrücke geprägt, wenn man heute jemanden fragen würde, in der Finanzindustrie, unter den Fachleuten, ob jemand ein Arschloch sein muss, um Erfolg zu haben an der Börse, dann würde die Fachwelt ganz klar wahrscheinlich sagen, nein, nicht um sich selber zu schützen, sondern weil heute am Kapitalmarkt präsent zu sein, ja, ein Breitenphänomen ist. Da kann jeder, auch Privatperson, dort sein, kann sein Geld anlegen und das ist ganz klar nicht mehr notwendig. Würden wir in der Fußgängerzone Menschen befragen, was sie dazu meinen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ja kommen, weil in der breiten Masse noch immer eben das alte Bild, Gordon Gekko, kann mich erinnern, Wall Street 1, Wall Street 2 mit Michael Douglas, das war auch für mich Anfang der 90er Jahre, waren sehr prägende Bilder und das passt dann auch dazu, dass Menschen an der Börse so diese Vollgasmentalität, junge Menschen, Testosteron gesteuert durchs Leben laufen, tagsüber Vollgas, aggressiv arbeiten, danach auf Partys gehen, in Clubs, da fließt Alkohol, also und Männer dominiert. Und was da sehr stark verdrängt wird, dass auch schon in der Vergangenheit einzelne Personen durchaus dort waren und auch viel erfolgreicher waren und wahrscheinlich langfristig auch gesünder geblieben sind, die im Stillen, im Hintergrund diese Mathematik-Nerds. Michael Burry ist ein gutes Beispiel dafür. Die Geschichte ist ja auch verfilmt worden im Big Short. Das ist immer wieder gut, sich das anzuschauen, gerade aus der Distanz heraus und einzelne Themen, die sich so an den Märkten entwickeln, wird in diesem Film sehr gut beleuchtet, was sich da so im Hintergrund abspielt. Und Michael Burry ist tatsächlich ein völlig anderer Typ gewesen unter den Anlegern. Das heißt, es hat sich an den Märkten sehr, sehr viel verändert. Und jetzt könnte man herumtapsen und man kommt nicht auf einen wirklichen grünen Zweig. Deswegen hat diese Studie, die mir hier in die Hand gefallen ist, die CEOs, die Top-Manager der börsennotierten Firmen untersucht und angeschaut und die Frage gestellt, wie sind die und wie verhalten sie sich und was bringen sie für Performance und sind bestimmte Typen erfolgreicher. Diese Studie ist von der Universität Hamburg. Hier hat Tim Jäger und Tina Schneinert eine sehr interessante Studie gemacht. Ich fasse nur hier die wesentlichen Themen daraus zusammen, um irgendwie zu einem Conclusio dann zu kommen auf diese Fragestellung. Und sie haben eines gesehen, dass auch die CEOs bestimmte Typen sind. Chief Executive Officer kommt eigentlich aus dem Amerikanischen. Dort hat es mehr Bedeutung. Schmunzeln muss ich immer dann, wenn heute in Europa und in Österreich, wo die Bezeichnung CEO keine wirkliche rechtliche Bedeutung hat. Das ist einfach nur so eine Bezeichnung. Aber dennoch zum Beispiel von nicht börsennotierten Unternehmen oder von gar keinen Aktiengesellschaften, zum Beispiel von GmbHs, die Geschäftsführer sich als CEO bezeichnen. Bringt so ein bisschen Schmunzeln mit, weil eben in der amerikanischen, englischen Wirtschaftswelt CEO tatsächlich überwiegend beim börsennotierten Unternehmen steht. Und sie haben aus der Studie festgestellt, dass eher narzisstische Führungspersonen an Spitzenpositionen in vielen Unternehmen sitzen. Sie sind öfters risikoaffiner und weil sie gehen mehr Risiken ein, weil sie glauben, die Risiken managen zu können. Es gibt in dieser Untersuchung Teile, wo man sieht, wenn ein Manager die Möglichkeit hat, die Entscheidungsmöglichkeit hat, ein Geschäft einzugehen, wo quasi 1:1 Input und Output sich die Waage hält und eher berechenbare Stabilität dahinter steckt, dann werden sehr viele nicht in dieses Investment hineingehen. Wenn aber auf der anderen Seite ein höheres Risiko steht und bis zu 90% Ausfallwahrscheinlichkeit dahinter ist, dann werden Sie dieses Risiko eingehen oder Sie gehen in vielen Fällen das ein. Das heißt, es motiviert Sie nicht so sehr, in ein Geschäft, in ein Investment hineinzugehen, wo man 1:1 berechenbar das rausgeht, was man reingegeben hat, sondern gehen eher auch in Geschäfte hinein, die in Relation 1:9 eine Ausfallswahrscheinlichkeit haben. Und trotzdem machen Sie das. Aus dieser Untersuchung kommt auch raus, dass jene CEOs mehr in der Auslage sind, die mit einem sehr großen Ego an die Themen rangehen. Und dann so die Sprüche kommen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und gehen damit sehr viel Risiken ein. Es kommt aber auch eindeutig raus in dieser Studie, dass sehr viele CEOs nicht mit dem eigenen Unternehmen und mit dem eigenen Geld so ein hohes Risiko eingehen. Sie sind ja in vielen Fällen Angestellte von Unternehmen, die nicht sie gegründet haben. Sie sammeln dann zwar aus dieser Position heraus sehr viel Geld und gehen als Gründer möglicherweise danach in die Wirtschaft ein und sehr viele ehemalige CEOs, die wie gesagt zuerst einmal keine Gründer waren, sondern angestellte Manager, die sehr viel Risiko gefahren sind mit Fremdkapital, die gehen dann her und werden so Business Angels und von denen hört man also sehr viel heute, dass sie dann dieses Geld versuchen zu verwalten und spielen ein wenig Gründer. Aber es ist eine andere Gründersituation, wenn heute ein paar Millionen dahinter stehen und die sagen können, okay, ich investiere da und dort und mache ein bisschen Portfolioverwaltung, als wenn jemand quasi von null weg, vom Tellerwäscher mit null, sich langsam raufarbeitet und jede Entscheidung, die er trifft, eine Existenzfrage ist. Sie gehen also mehr Risiken ein und wenn man mehr Risiken eingeht, ist nach Wahrscheinlichkeit, wenn das aufgeht, natürlich so, dass hier höhere Erträge erwirtschaftet werden oder bessere Ergebnisse rauskommen. Von denen hören wir dann auch, die sehr hohe Risiken eingegangen sind und gute Ergebnisse erwirtschaftet haben. Von denen, die aufgrund der hohen Risiken untergehen, von denen hören wir nichts. Und deswegen verzerrt sich das Bild auch ein wenig. Ich glaube letzte Woche in einem Podcast über eine andere Studie gesprochen, was sind so die Eigenschaften der Top-Investoren? Und da haben wir gesehen, dass die Top-Investoren, die Langzeit-Top-Investoren, die sich auch wirklich gut halten in der Vermögensverwaltung, auf jeden Fall Risikokontrolle ist, ohne zu viel Ego im Spiel zu haben. Wenn man heute an Ego-Spiele und CEOs denkt und merkt, wie oft sie auch den Aktionären und den Eigentümern von Unternehmen schaden, dann denken sehr viele an Elon Musk. Er ist sicherlich ein absoluter Grenzgänger, der hat in manchen Themenbereichen Entscheidungen getroffen, die gut sind, weil er Innovationen öffnet und in eine Richtung die Märkte treibt, wo man wahrscheinlich sonst nicht hingehen würde. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt, ich würde mal sagen, die nächsten 2 Jahre mit sehr viel Klagen zu kämpfen, weil hier sowohl die Aktionäre von Twitter als auch die Aktionäre von Tesla gegen ihn vorgehen und seine sehr aggressiven Maßnahmen und Äußerungen da und dort ihm auf den Kopf fallen könnten. Das Spannende ist, dass innovative Persönlichkeiten, gerade bei CEOs und Führungsfunktionen, innovative Typen, die kreativ sind, die gute neue Ideen haben, sind nicht gute CEOs. Weil CEOs eine ganz andere Aufgabe haben, als hier permanent kreativ und innovativ und unberechenbar herumzuspringen. Und ich höre das auch immer wieder, dass erzählt wird, dass also in Videos, wenn ich damals nicht mutig gewesen wäre und diesen Schritt nicht gemacht hätte, dann hätte ich dies und jenes nicht erreicht. Wenn diese Aussagen kommen, dann ordne ich das meist so zu, dass ich sage, okay, da wollen die Produzenten dieses Videos, die Zuschauer, die Zuhörer dazu bewegen, irgendetwas zu kaufen und irgendeinen Schritt zu setzen, aber Mut ist aus meinem Blickwinkel noch keine Erfolgsformel. Mut ist noch kein Können, Mut ist noch keine Fähigkeit. Und es ist zwar eine für die allgemeine Masse eine motivierende Aussage, wenn man das so hört, sei nur mutig und mach den ersten Schritt und alles andere kommt dann schon noch. Aber es ist auch ganz gut, wenn man sich selbst so gut reflektiert, dass man hier erkennt, dass Mut noch kein Können und keine Fähigkeit ist. Und in dieser Studie geht man dann noch weiter und stellt die Frage, wie gehen starke Egoisten, starke Narzissten mit eigenen Fehlern um? Und wenn wir dann nochmal zurückgehen zu dieser Studie der Top-Star-Investoren, dann sehen wir, dass auch dort eben rauskommt, dass die Top-Star-Investoren Verluste begrenzen. Das heißt, sie sitzen nicht unbedingt alle Themen aus, sondern wenn sie merken, es geht nicht in die richtige Richtung, dann geht es auch darum, Verluste zu begrenzen. Und sehr starke Ego-Typen können mit eigenen Fehlern nicht umgehen. Und das ist dann eine Schwäche, weil sie einerseits mit eigenen Fehlern nicht umgehen können und diese bestimmten Menschentypen auch leichter provozierbar sind. Wir sehen das manchmal im eigenen Umfeld, aber auch, das ist so das typische High-and-Fire-Bild in Filmen, wenn bestimmte Typen leicht provozierbar sind und dann sich hinreißen lassen, Dinge zu tun, die sie rein vom Können und von der Fähigkeit her nicht könnten, aber nur weil man sagt, na, das schaffst du nicht, kommt die Aussage, na, sicher schaffe ich es. Und erst recht, wenn du glaubst, dass ich es nicht schaffe, und gehen dann in solche Themen hinein. Und da fehlt es dann, gerade beim Investment, diese Ruhe, die Selbstreflexion, um zu sagen, okay, ich habe einen falschen Schritt gesetzt oder ich habe die Dinge falsch beurteilt und deswegen gehe ich raus. Und wenn wir das jetzt am Ende des Podcasts so versuchen zusammenzufassen, was in dieser Studie als Konklusion rauskommt, ist ganz klar, Personen, die sich reizen lassen, die sich herausfordern lassen, die permanent in diesem Wettkampf, wer ist länger, wer ist besser, wer ist schneller, sich provozieren lassen, die begehen sehr viele Fehler. Und wenn in einer bestimmten Zeit, so wie in den vergangenen Jahrzehnten, die Märkte raufgeschwemmt wurden, quasi nur in eine Richtung, weil das billige Geld und die Liquidität und die fallenden Zinsen über 40 Jahre ein Milieu geschaffen haben, wo fast alles raufgeschwemmt wurde, dann entsteht das oder ist das Bild entstanden, naja, aus dieser Provokation und aus diesem Wettspiel heraus, dass sie gut waren und dass sie fähig sind. Aber es ist in Wahrheit ein verzerrtes Bild, weil sie mit den Risiken nicht richtig umgehen können. Zusammengefasst kommt das aus der Studie heraus, dass man das so nicht unterstützen kann, dass man ein Arschloch sein muss, um erfolgreich am Kapitalmarkt präsent sein zu können. Einerseits gehen Personen, die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mitbringen, deutlich mehr Risiken ein und denken über Konsequenzen gar nicht nach. Und ab und zu geht es gut und dann werden sie gefeiert. Aber viel zu oft geht es nicht gut und dann hören wir gar nichts davon und damit entsteht ein völlig verzerrtes Bild. Und damit kämpfen sehr viele, gerade dann, wenn sie die aktuellen Nachrichten hören. Und wenn wir jetzt 2023 anschauen, sieht man auch, dass Einzelne noch die Wunden geleckt haben oder sich mit 2022 beschäftigt haben. Und in 2022 waren sowohl Aktien als auch Anleihen schwächer, historisch schwächer, aber darüber lang nachzudenken und gar nichts zu tun, zeigen schon die ersten Wochen jetzt in Jänner, ist wieder mal keine Option, weil 2023 bis jetzt als einer der stärksten Jänner-Monate ins Jahr gestartet ist, seit 1987. Und wir werden dann in den nächsten Tagen auch die Frage beleuchten, wie weit kann man Zusammenhänge ableiten. Es gibt so die Aussage, wie die ersten vier Wochen des Jahres sind, so wird das gesamte Jahr. Würde das so stimmen, dann würde 2023 sehr gut werden. Es gibt ein paar Zeichen, die darauf hindeuten, die tatsächlich zeigen, dass 2022 Ende des Jahres so viel negative Nachrichten eingepreist wurden, dass wenn sie nicht nur nicht eintreffen, sondern ein bisschen positivere Nachrichten kommen, dass der Markt dann auf dem falschen Fuß erwischt wird und in eine ganz andere Richtung gerät. Aber das werden wir dann extra beleuchten. Ich hoffe, dass diese Überlegungen heute da und dort zum Schmunzeln animiert haben. Und mit diesem Podcast wünsche ich auch heute wieder einen schönen Tag. Liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.